Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute sprechen Dominik und Tim über Cost of Delay. Was verbirgt sich dahinter? Wie gehe ich als PO damit um? Und inwieweit kann mir COD helfen, ein erfolgreicheres Produkt zu schaffen? Wir wünschen dir einige neue Impulse aus dieser Episode.
Wir wollen uns heute um Cost of Delay kümmern, das heißt auf Deutsch die Verzögerungskosten. Und wenn ich wir sage, freue ich mich, dass ich mal ein weiteres Mal zusammen mit Dominik hier eine Aufnahme machen kann. Hallo Dominik.
Hallo Tim.
Cost of Delay, haben wir tatsächlich noch nie was als eigene Folge zugemacht. Sicherlich haben wir hier und da in unseren Podcast-Folgen schon mal dazu gesprochen. Kurz COD für Cost of Delay. Ja, lass uns mal anfangen. Wie definierst du Cost of Delay?
Ja, wie der Name schon sagt, ist Cost of Delay im Großen und Ganzen das, was uns irgendwie als Kosten, also sprich als Reduktion von Gewinn und so weiter, passiert, wenn wir etwas verzögern. Das heißt, im Kern ist Cost of Delay die Summe der wirtschaftlichen Kosten, die entstehen, wenn ein Feature oder auch vielleicht das ganze Produkt später als eigentlich nötig geliefert wird. Kann also zum Beispiel sein, dass wir sagen, wenn wir das und das machen, kriegen wir Folgendes auch an Gewinn oder wir haben Folgendes an Kostenreduktion oder ähnliches. Und wenn wir es dann aber nicht so wie gedacht ausliefern, sondern vielleicht ein Sprint oder zwei oder drei später, welche Kosten entstehen uns dadurch eigentlich? Das kann einmal entgangener Umsatz sein, das kann aber eben auch sein, wenn wir zum Beispiel eine lizenzabhängige Komponente haben und die wir dann später ablösen können, müssen wir ein weiteres Jahr Tantiemen zahlen oder irgendwie so etwas. Also es geht um wirtschaftliche Kosten, die entstehen, wenn eben ein Feature oder ein Produkt später als nötig geliefert wird.
Ja, ich denke, es ist zusätzlich auch wirklich so dieser entgangene Gewinn, du hast es ja auch schon angedeutet, vielleicht auch die entgangene Marktreputation, der ja zeitliche sozusagen Rückstand zum Wettbewerber, also sprich der Wettbewerb hat früher die Möglichkeit auf dem Markt zu wirken und sein Produkt zu platzieren, dementsprechend bekommt der Wettbewerb einen Vorteil und dieser Nachteil des Zu-Spät-Kommens, den würde ich eben auch als Cost of Delay verstehen. Bei einer Sache kann man, glaube ich, gerade im Markt von diesen ganzen Brillen und ne, hier Apple Vision Pro, MetaQuest und sonst was, ich bin da nicht so richtig tief drin, aber die überbieten sich ja gerade irgendwie mit ihren Product Launches und manchmal ist halt der schneller war, schon so ein bisschen dann der Platzhirsch auch.
Ja, wobei es mir wichtig ist, da zu unterscheiden, es gibt für mich einen klaren ökonomischen Wert, also was bringt mir das Feature oder das Produkt ein, also irgendwas Ökonomisches, wo ich sagen kann, wenn ich das hier rausbringe, dann rechne ich nach aktuellen Datenlagen und so weiter mit, ich mache es jetzt aber fiktiv, ne, 500 Euro mehr am Tag. Oder wenn wir das und das machen, wissen wir kriegen 15 Bestellungen mehr in unseren Online-Shop rein. Das sind am Ende so und so viel 1.000 Euro mehr Umsatz. Also irgendwas in dieser Richtung. Du hast eben auch gesagt, es kann halt auch sein, dass es relevant ist im Sinne von Aufmerksamkeit schon mal bekommen, der Erste sein, also etwas. Das ist für mich zwar auch Cost of Delay, ist aber für Priorisierung beispielsweise total schwer zu beziffern. Weil spätestens dann, wenn du ökonomische Faktoren reinbringst und Kundenzufriedenheit, Marktmacht, Markenbekanntheit oder ähnliches, dann wird das wieder schwer miteinander vergleichbar.
Du hast gerade das Thema Priorisierung reingebracht. Das ist ja auch ein wichtiges Feld, wo der Punkt so Cost of Delay, COD, überhaupt eingesetzt wird. Also dass wir Cost of Delay unter anderem dafür einsetzen, unsere Features oder auch unser Product Backlog zu priorisieren. Ich denke, das Thema Zeitkritikalität, was du gerade angesprochen hast, kann man auch ganz praktisch irgendwie mit verderblicher Ware vergleichen. Ne? Also wenn mein Feature ein Stück weit verderbliche Ware ist, also ne, den Salat, den ich später verkauft kriege oder später in den Laden reinkriege zum Verkauf, der vergammelt halt schneller oder verdörrt halt schneller oder ist nicht mehr so attraktiv, frisch und knackig, sodass die Kunden zugreifen und im Zweifel kriege ich ihn irgendwann gar nicht mehr verkauft. Also in diesem Bild würde ich halt bleiben von verderblicher Ware. Wenn ich das eben auf Verzögerung oder auf Features oder auf Projekte eben übertrage, wenn die sich verzögern, was dann im Endeffekt ja verderblich wird daran.
Ja, wir haben bei dem Thema Zeit ja mehrere Faktoren, die relevant sein können. Also einmal einfach, wie lange müssen Leute auf das warten, was wir liefern? Das kann ja zum Beispiel bei einem Kundenprojekt sein, wenn wir für die etwas bauen, dass wenn es später wird, dass die dadurch ungehaltener werden, dass sie ihren Wert nicht bekommen, den sie eigentlich haben wollen, dass wir vielleicht sogar auch weniger Geld bekommen oder Strafen zahlen müssen, irgendwie Pönale oder ähnliches. Wir können aber auch sagen, es gibt zum Beispiel eine Zeitkritikalität bei juristischen Themen. Ja, also DSGVO, Accessibility, all solche Sachen sind ja auch relevant. Und hier könnte ich jetzt auch überlegen und kalkulieren, wie wahrscheinlich ist es, wenn wir bestimmte Sachen nicht haben, wenn wir sie später haben, dass wir in der Zwischenzeit, wenn wir zum Beispiel juristische Deadlines überschreiten, also die Frist nicht einhalten, sondern sind wir 2 Wochen oder 4 Wochen später, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zwischenzeit etwas juristisch Problematisches passiert, sprich, dass wir zum Beispiel Strafzahlungen machen müssen. Die Wahrscheinlichkeit, die Höhe, das könnte man miteinander berechnen, um auch das beispielsweise bei einer Cost-of-Delay-Betrachtung mit zu berücksichtigen.
Ja, und das ist natürlich nicht immer so komplett konkret zu quantifizieren. Manchmal explodieren diese Kosten ja auch regelrecht, weil richtig unvorhergesehene oder sehr unwahrscheinliche Dinge plötzlich geschehen. Ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, dass wir damals bei HRS war das einen riesen Ausfall hatten. Also wirklich den ganzen Tag war das gesamte System oder sogar auch alle Office-Systeme, alles war down. Also die gesamte Plattform, der Kundenservice, die Leute mussten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nach Hause geschickt werden. Und wenn ich mich recht entsinne, lag es letztendlich daran, dass in einer Serverstruktur oder einer Verteilerstruktur von Servern letztlich ein Server erst später ersetzt werden sollte durch ein neueres Modell als der andere und die zwei hätten aber besser synchron sein bleiben sollen. Letztlich gab es eine Art Ausfall und diese Insynchronität der beiden Server, der eine war schon durch ein neues Modell ausgetauscht, der andere noch nicht, hat dazu geführt, dass, kurz gesagt, das ganze System runtergefahren hat, sich selber runtergefahren hat und dadurch ein vermeintlich kleines Problemchen, es war, ein Wackelkontakt in so einem Konsolenswitch oder so einem Netzwerkswitch, dazu geführt hat, dass wirklich die gesamte Firma stillstand und das zu riesengroßen Kosten und Schaden geführt hat.
Ja, das hast du ja nicht nur bei Infrastruktur und ähnliches, sondern ich denke an Kontexte, in denen ich ja unterwegs war, wo wir mit 30, 40, 50 Teams in miteinander verschachtelten Produkten gearbeitet haben. Und wenn da irgendjemand auf einzelne Teams wartet, auf eine Zulieferung, zum Beispiel, dass bestimmte Daten überhaupt im Netzwerk verfügbar werden, also zum Beispiel, welche Zahlungsart ein Nutzer oder eine Nutzerin nutzen will, und es muss halt kommuniziert werden und das kommt er jetzt später, dann können andere Sachen nicht fertig gemacht werden. Und dann entsteht natürlich auch nochmal für größere Initiativen, größere Projekte, auch da nochmal eine Abhängigkeit mit dem entsprechenden Risiko. Wenn ich hier eine Verzögerung habe, verzögert sich das Gesamtprojekt. Und ja, ich bezeichne Initiativen gerne als Projekte, weil sie sehr abgeschlossen sind, eine hohe Komplexität haben, die ich projekthaft begleiten kann. Aber dann habe ich hier eine ganz andere Art der Cost-of-Delay-Betrachtung. Dann muss ich mich schon fast, zumindest bei dem kritischen Pfad, auf das Gesamtprojekt oder die Gesamtinitiative gehen.
Ja, das ganze Thema ist ja auch grundsätzlich sehr nah am klassischen Projektrisikomanagement letztlich dran. Hast du denn noch irgendwie ein konkretes Beispiel, was dir zu Cost of Delay einfällt?
Es gibt so ein, zwei Beispiele, die ich jetzt nicht ganz konkret nennen möchte, aber zumindest abstrakt reinwerfen kann. Und zwar, so ein Klassiker ist eigentlich, dass ein Feature geplant wird unter der Prämisse, dass wir einen bestimmten Umsatz machen mit diesem Feature. Das kann jetzt zum Beispiel ein neues Abrechnungsmodell in unserem Abo-Modell sein oder ähnliches. Oder eine neue Funktion, die wir einführen. Keine Ahnung, dass man bevorzugt zu bestimmten Zeiten Sachen geliefert bekommen kann oder bestimmte Funktionen früher nutzen kann oder. Und dann kann man eigentlich auch schon in so einem Vorfeld, macht man ja gerne so eine wirtschaftliche Betrachtung. Also wie viel Umsatz generiert das denn? Damit wir ja im Vorfeld schon überlegen können, wie viel Aufwand haben wir, wie viel Umsatz generiert ist, lohnt es sich überhaupt, das zu bauen? Und meistens kommt ja irgendwo der Moment, wo man dann feststellt, bestimmte Features werden sich wahrscheinlich lohnen und wir wollen diese Wette angehen. Und dann kenne ich es tatsächlich, dass schon mal so ein Feature um 3 Monate verzögert wird, teilweise auch wegen, ne, mehrere Teams arbeiten zusammen, das eine Team hat eine Verzögerung, das zweite ist dadurch auch verzögert, andere Sachen werden eingesteuert, weil man dann auch noch die Illusion hat, wir müssen die alle Teams maximal auslasten und dadurch werden so Verzögerungen sogar noch größer und es führt dazu, dass man schon von vornherein weiß, wenn sich das jetzt hier verzögert, wir unser Window of Opportunity, unsere Gelegenheit sozusagen, nicht beim Schopfe packen. Dann sind wir 3 Monate später. Und 3 Monate heißt auch, dass in dieser Business Case Betrachtung 3 Monate Umsatz verloren geht. Was unter Umständen, gerade wenn man in Unternehmen arbeitet, die mit, naja, also nur mit Kapitalgebern, Investoren und so weiter zusammenarbeitet, die pochen auch auf so etwas, weil sie natürlich am Ende auch wissen wollen, was kriegen sie dafür. Alternative, auch das Beispiel habe ich schon erlebt, wenn es um technisches Upgrade geht. Es gibt halt auch schon mal Altsysteme, die man ablösen will. Und Altsysteme kosten Geld. Und die kosten manchmal auch einfach Lizenzkosten. Und jetzt kannst du aus so einem alten Vertrag nicht jederzeit raus, sondern ganz oft so im jährlichen Rhythmus. Und in dem Moment, wo du sagen kannst, wir haben zum Beispiel, ich nehme es beliebig, ne, September, Ende September müssen wir das gekündigt haben, dürfte Ende des Jahres aus diesem Vertrag rauskommen, sonst zahlen wir nochmal für ein weiteres Jahr 4 Millionen Euro oder sowas. Ne? Dann weiß ich zumindest, okay, wenn ich diese Deadline nicht schaffe, das eine System durch unsere Eigenentwicklung zu ersetzen beispielsweise, dann habe ich einen Cost of Delay von eben diesen 4 Millionen Euro, weil dann zahle ich für ein ganzes Jahr, auch wenn ich das andere System nicht benutze in der Zeit. Also auch so etwas ist mir schon untergekommen und vorgekommen und muss bei einer Cost of Delay-Betrachtung berücksichtigt werden.
Finde ich total wichtig, dass du das Beispiel reinbringst, weil ich erlebe das häufig so, dass Cost of Delay eigentlich fast immer ausschließlich in den Diskussionen rund um Marktzugang, ne, Opportunities und wann können wir Umsatz generieren, welche Gewinne gehen uns verloren, diskutiert wird und viel zu selten eigentlich auf das zweite Beispiel von dir, dass man im Endeffekt so Maintenance-Kosten damit auch senken kann. Also eben nicht nur die Lizenzkosten, die du gerade als Beispiel eingeführt hast, sondern vielleicht der höhere Aufwand, den ein Altsystem erfordert, gewartet zu werden oder Fehler behoben zu bekommen. Das sind ja gerne mal so Tätigkeiten, Refactorings, Ablösung von Altsystemen, die ganz gerne aufgeschoben werden im sozusagen Unterschied zu neuen Features oder neuen potenziellen Marktopportunities. Und auch diese Verschiebung von der Ablösung von Altsystemen oder von Refactorings erzeugen also einen Cost of Delay.
Ja, da sind wir nämlich genau bei dem Thema technische Schulden, die wir ja auch schon mal gerne haben. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass wir etwas gemacht haben, was uns jetzt in der Arbeit behindert, dass uns jetzt Schwierigkeiten erzeugt, weil Sachen nicht dokumentiert sind oder ähnliches. Ich weiß, es ist in der Erfahrungsgemäß sehr schwer, das zu berechnen, zu quantifizieren. Aber auch das ist ein Einfluss auf Cost of Delay im Sinne von, je später ich diese Schulden abbezahle, sprich das Refactoring, was du gerade angesprochen hast, mache oder die Dokumentation nach, die ich mache oder das automatisierte Testen dafür baue. Ja, also wenn ich jetzt sagen, nur als Beispiel, ich nehme etwas, das haben wir gebaut und wir haben das automatisierte Testen verzichtet, weil es schnell fertig werden musste. Wir haben also technische Schuld aufgenommen. Wir können ja auch mal die Folge, die wir dazu mal genannt haben, auch direkt verlinken. Aber wenn ich jetzt weiß, ich muss es jetzt jedes Mal manuell testen und das kostet mich eigentlich jedes Mal, keine Ahnung, 2-3 Stunden, dann kann ich mit diesem Arbeitsaufwand durchaus auch schon mal rechnen. Und kann dann sagen, wir können das zwar immer mitschleifen, weil es ja vielleicht eine Kleinigkeit ist, aber diese Kosten, die dadurch entstehen im Laufe eines Jahres zum Beispiel oder innerhalb von 1,5 Jahren, sind so und so hoch und wir können sie auch dagegen halten, gegen die anderen Sachen, die wir vielleicht an neuen Umsatz oder so weiter generieren, weil der ist halt beschränkt durch das, was wir an Leistungskapazität haben.
Prima, dann lass uns doch mal versuchen zumindest ein bisschen konkreter zu werden, wie man Cost of Delay denn nun berechnet.
Cost of Delay ist der wirtschaftliche Verlust pro Zeiteinheit.
Also pro Tag, pro Woche, pro Monat. Letztlich brauchen wir also immer die zeitliche Dimension dabei.
Und die sollten wir klar haben. Das ist genauso, wir hatten ja in einer Folge über Kennzahlen und Metriken auch darüber gesprochen. Zum Beispiel Daily Active User ist als solcher Begriff erstmal nicht hilfreich. Wenn ich aber sage, ein Daily Active User ist zum Beispiel auf ein normal dieses Verständnis von Tag reduziert. Also reden wir von 24-Stunden-Zeitfenstern, reden wir von Kalendertag, Arbeitstag und so weiter. Also wir müssen diese Klarheit in der Sprache haben. Und wenn wir sagen, Cost of Delay, okay, aber in welchem Rahmen betrachten wir das? Und ich finde es sehr sinnvoll, bei agilen Teams zum Beispiel, die im 2-Wochen-Rhythmus arbeiten, zum Beispiel Sprints oder ähnliches, das immer auf diesen Sprint-Zyklus zu beziehen, wenn man in einem Unternehmen ist mit mehreren verschiedenen Zyklen. Also verschiedene Längen, vielleicht auch Teams, die gar keine Zyklen haben, also keine Iterationen, sondern einfach konstant arbeiten, dann kann man wieder gut auch mit Tagen oder Wochen arbeiten. Monat finde ich immer ein bisschen schwierig, weil Monate nicht ganz so gut vergleichbar sind.
Ja, aber zumindest finde ich, monatlich kann man die Kosten eines Teams oder so ja ganz gut kalkulieren, ne? Oder pro Sprint vielleicht noch eher. Klar, kannst du auf den Tag runterrechnen, aber die Vorhersage auf Tage ist bei Features ja auch nicht immer so einfach. Also von daher, wenn wir, das haben wir ja oft ja auch schon hier erwähnt, ne? Wenn wir als Product Owner oder verantwortlicher Produktmanager unterwegs sind, sollten wir zum Beispiel wissen, was kostet uns unser Team pro Monat. Um einfach auch in der Stakeholder-Kommunikation das klar zu haben. Ich weiß nicht, welche Werte setzt du da üblicherweise so an?
Also die Werte sind definitiv falsch, aber sie sind falsch genug, dass ich mit denen zumindest pragmatisch immer rechnen kann. Ich nehme
falsch genug oder richtig genug?
Ja, ich sage mal falsch genug, dass ich sie richtig rechnen kann, weil ich sage immer 500 Euro okay. Für eine interne Person pro Tag und 1000 für externe. Immer mit der Prämisse, die sitzen bei mir im Büro oder halbwegs so, nutzen die Infrastruktur gemeinsam, die ich bereitstelle und arbeiten gemeinsam längerfristig. Ne? Also ein externer kostet halt, wenn ich nur 2 Tage reinhole, nicht mehr 1000 Euro pro Tag, aber so im Großen und Ganzen habe ich ein Produktteam mit vielleicht 7 Leuten und davon sind 3 externe und der Rest ist intern, kann ich jetzt mit 500 internen Satz und 1000 Euro externen Satz pro Tag ungefähr ausrechnen, wie teuer mein Team pro Tag ist. Ungefähr. Es ist nie richtig, aber es ist annähernd genug, dass ich zumindest mal ein Gefühl dafür bekomme, dass auf einmal so ein Team 50.000 Euro pro Sprint kosten kann.
Also ich habe das vor 10 Jahren schon gehabt, dass ein Team 50.000 kostete. Klar, da war der externe Dienstleister auch vielleicht was teurer. Ich würde das aber, ich glaube, ich würde es gar nicht so hart unterscheiden zwischen internen und externen Kosten. Also im Zweifel reicht es ja auch, eine Art Mischkalkulation zu bauen. Ich kann mich entsinnen, dass tatsächlich selbst für Interne auch 900 oder 1000 Euro damals in größeren Organisationen auch angesetzt wurden. Und das war ein Verrechnungssatz, der einfach von der Arbeitsorganisation so oder aus dem Organisationsbereich so errechnet und vorgegeben worden war. Also das ist immer ein Tipp, gerade wenn ihr in größeren Organisationen unterwegs seid, fragt euch mal durch in der Orga-Abteilung, in der Strategie oder sonst was, ob es nicht so einen zentralen Satz gibt. Dann müsst ihr auch nicht raten, sondern dann könnt ihr euch an was festhalten, was da so gesagt, gesetzt wird. Und wie Dominik gerade sagt, es ist ja letztlich egal, ob ich mich auf 500 Euro oder auf 1000 Euro beziehe. Hauptsache, ich habe überhaupt einen Hebel, um das ein Stück weit zu quantifizieren. Ja, Berechnung von Cost of Delay ist relativ nah dran, würde ich auch noch sagen, an der Berechnung der sogenannte Weighted Shorted Job First, WSJF. Das ist ja etwas, was insbesondere im Kontext von dem Skalierungsframework SAFe auch nochmal, also Scaled Agile Framework, auch nochmal wieder ein bisschen mehr Prominenz bekommen hat. Soweit ich das weiß, ist das im Endeffekt der wirtschaftliche Verlust oder die Kosten pro Zeiteinheit geteilt durch den Aufwand oder gewichtet mit dem Aufwand oder der Größe der einzelnen Items. Hast du da mehr Erfahrung mit dem Tool oder mit der Methode?
Habe ich ehrlicherweise selber noch nicht genutzt. Ich kenne die Formel und denke mir dann, ja gut, ich habe die Cost of Delay und ich habe die Größe beziehungsweise ja auch am Ende quasi die Kosten, die ich für das Ding selber habe. Cost of Delay ist bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin, halt auch nie der einzige Betrachtungspunkt. Deswegen habe ich mich auf so etwas wie Weighted Shorted Jobs First gar nicht so fokussiert, sondern mir immer mit so Tools wie Excel oder Google Sheets oder ähnliches mir so ein bisschen meine eigene Bewertungsdimension gebaut, beziehungsweise meine Übersicht, wo ich gerade die großen Themen, ich mache das nicht für jede kleine Story, ich mache das nicht für jeden kleinen Task, ne, aber zumindest für die Sachen, wo ich weiß, die werden uns relevant genug kosten, was auch immer das heißt. Aber dass ich die Sachen einmal ausführe und dann mir klar mache, was verliere ich denn an Potenzial? Also zum Beispiel an mehr Features, die ich hätte bauen können, sprich beim Thema Refactoring, oder mehr Umsatz oder mehr was auch immer ich hätte produzieren können, hätte ich das rausgebracht, je später ich es habe. Aber gleichzeitig muss ich auch wissen, was kostet es mich denn in erster Hand, etwas zu produzieren, ein neues Feature beispielsweise, aber auch, was sind andere Optionen, die ich habe, um den Wert zu betrachten. Du hattest das ganz am Anfang mal gesagt, genommen, ne? Also wenn man quasi der Erste im Markt ist und sein Ruf sich etabliert oder auch Kundenzufriedenheit etc., das lässt sich monetär nicht immer so gut reinbringen, ist auch fair, aber auch die Information brauche ich. Das heißt, ich nutze normalerweise Tools wie Excel und Google Sheets oder ähnliches, um mir eine Übersicht zu machen, wo ich alle Informationen habe, um danach die einzelnen Sachen, also sprich meine großen Themen im Product Backlog, zu priorisieren, also zu unterscheiden. Und für mich ist eben ein Aspekt da drin, Cost of Delay.
Also wenn wir nochmal auf WSJF gehen, also Wait Shorted Job First, kann man, also ich bin auch kein Riesenanhänger, muss ich dazu sagen, aber es wird viel eingesetzt, gerade zu Priorisierungszwecken. Von der Herkunft her ist das sozusagen auf die Grundpfeiler aus der Kanban-Ecke oder aus der Flow-Ecke vielleicht eher zurückzuführen. Hier Don Reinertsen, eines der kompliziertesten Bücher, die es wahrscheinlich so gibt. Das Buch Flow, können wir auch nochmal auf die Folge mit Felix Ring verweisen, sind wir ja da mal was tiefer reingegangen. Weil letztendlich wird dort Weighted Shorted Jobs First definiert als Wert geteilt durch Aufwand, mal ganz platt gesagt. Also im Endeffekt Cost of Delay durch die Job Size. Und das ist dann im Endeffekt ein Faktor, den du ja für Priorisierungszwecke und so nutzen kannst. Im Scale Agile Framework, also in SAFe, wird dann Cost of Delay selber nochmal vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen detaillierter definiert als die Summe aus, ja, User Value oder User Business Value, nennen sie das, Zeitkritikalität und als dritter Anteil die Risikomitigation beziehungsweise irgendwie Opportunity Enablement wird das ganz gerne genannt. Also das ist eine speziellere Definition von Cost of Delay, finde ich zumindest spezieller, in SAFe. Und SAFe stützt sich auf diesem WSJF sehr, sehr stark ab. Also das ist auch das, was ich so in der Praxis erlebe, dass dann gerade mit Kontexten, wo SAFe eingesetzt wird oder Versatzstücke von SAFe, das Thema stärker hochkommt als woanders. Ja, gehen wir nochmal zurück zur Cost of Delay vielleicht. Klingt ja erstmal so ganz nice. Was mag es denn so für Schwierigkeiten geben beim Einsatz oder beim Umgang mit Cost of Delay?
Oh, da gibt es doch leider einige. Also ein schwieriges Problem, das ich am Anfang immer habe oder das viele auch, die ich begleite, haben, sind so das Thema fehlende Daten zur genauen Wertbestimmung. Also die Möglichkeit, genau sagen zu können, wie viel Umsatz verlieren wir denn, wenn wir das hier eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, 12 Wochen, 50 Wochen später machen. Das ist ganz oft in großen Organisationen dadurch geschuldet, dass diejenigen, die quasi eine Business Case Betrachtung machen, gar nicht diejenigen sind, die am Ende das Produkt bauen. Also, dass man da nicht miteinander redet, hilft aber, wie in den meisten Fällen, wenn man miteinander redet, hier mehr Informationen zu bekommen, um an den Wert genau bestimmen zu können. Also, was ist mein Cost of Delay eigentlich? Das Gleichzeitige, was damit reinkommt, das hatten wir eben auch schon mal, ist, vielleicht haben wir auch gar kein einheitliches Verständnis von dem Begriff Wert, der hier eigentlich gerade zusammenkommt, weil wir da auch schon wieder ein Verständnis brauchen, gemeinsam, damit wir überhaupt die fehlenden Daten kompensieren können. Deswegen nenne ich die beiden Sachen gerade zusammen, weil ich jetzt an der einen Seite sagen muss, okay, was ist mein Umsatz? Und dann haben wir überhaupt auch unter den Stakeholdern oder in der Organisation das gleiche Verständnis davon. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das kann sehr anstrengend sein, aber hilfreich sein, wenn man dann da mal Klarheit bekommen hat, die man vielleicht sogar irgendwo dokumentiert und immer wieder darauf hinweist, wir haben uns darauf verständigt, unseren Wert so zu definieren. Und deswegen kann ich an der Stelle sagen, ist der Cost of Delay für dieses Feature, für diese Initiative so und so hoch pro definierten Zeiteinhalt.
Ja, da schwingen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite genau das, was du gerade sagst, dieses ich würde gerne die Daten genauer wissen, ich würde es gerne exakter ausrechnen können, um dann auch sehr quantitative Diskussionen zu führen oder auf Basis dieser Daten, ne, Data-Informed Decisioning ist ja dann gerne das Stichwort, auch richtige Priorisierungsentscheidungen zum Beispiel zu treffen. Auf der anderen Seite schwingt eben dieses Herz mit, dass ich sage so, boah, lass es uns nicht verwissenschaftlichen und lass uns auch nicht zu viel Arbeit in diese Exaktheit oder in diese vermeintliche Exaktheit reinstecken. Also ich sehe zu viele Organisationen, die dann anfangen, tatsächlich im Nachkommabereich Dinge miteinander zu vergleichen und damit so eine Art Scheingenauigkeit eigentlich in die Diskussion reinbringen, statt ja ein Stück weit eben auch Bauchgefühl wirken zu lassen. Also das finde ich auch bei dem Cost of Delay wichtig. Von daher ist für mich Cost of Delay überhaupt wichtig, dass es in die Diskussion Einzug erhält und damit aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ in den Entscheidungen eine Rolle spielt.
Aber genau das, finde ich, ist eben das Spannende. Also ich habe auch nichts gegen Bauchgefühl und ich will es. Ich bin ja wissenschaftlich, weiß man. Ich mag es auch, wissenschaftliche Ansätze zu verwenden, aber Prognosen über die Zukunft sind immer bauchgefühlbasiert. Selbst wenn ich sage, ich mache jetzt irgendwie datenbasierte eine Trendprognose, wissen wir aus genug historischen Sachen, Trends sind nie unendlich, irgendwas passiert immer und Trends lässt sich retrospektiv immer gut betrachten. In die Zukunft gesehen, schwierig. Aber trotzdem, es gibt halt zu irgendeinem Moment, nämlich einer Priorisierungsentscheidung beispielsweise, wollen wir das Thema machen? Ist es schon auf der Agenda? Ist es schon eingeplant? Irgendwann muss es eine Wertbestimmung geben. Und wenn es ein Bauchgefühl ist, das muss man aber dann kommunizieren können. Und ich habe das, was ich eben meinte, zu oft gesehen. Menschen haben Bauchgefühl, haben deswegen entschieden, wir machen das. Die Menschen, die es aber hinterher umsetzen wollen, kennen dieses Bauchgefühl nicht. Also alleine dieses, du denkst, nur als Beispiel, na komm, wenn wir das hier machen, keine Ahnung, wenn wir diese Folge rausbringen, dann hat die 1 Million ZuhörerInnen.
Nee, 900.000, glaube ich. Aber egal.
So, jetzt kenne ich das nicht, ne? Ich soll die Folge halt nur aufnehmen. Ich soll die irgendwie produzieren. Und jetzt merke ich, ja gut, klappt heute nicht. Ich mache das halt erst in 3 Wochen. Und dadurch sind natürlich andere Folgen vorher. Ich kann jetzt diesen Wert gar nicht betrachten, weil ich deine Schätzung vielleicht gar nicht kenne, weil ich deine Wertbestimmung nicht kenne. Und dann werde ich die natürlich ergänzen durch meine. Und im Zweifelsfall ist die nicht mal besser. Die ist vielleicht genauso geraten, aber vielleicht hast du mehr Daten, weil du dir vorher die Daten anderer Folgen angesehen hast. Und da bin ich die Richtung, in die ich eigentlich gehen möchte, dass wenn in der Organisation als gesamtes System irgendwo eine Wertbestimmung stattfindet, sollte sie auch an den anderen Stellen bekannt sein und verwendet werden können, damit wir zum Beispiel hier einheitlichen Verständnis direkt von Anfang an haben, wie berechne ich meinen Cost of Delay, weil irgendjemand vorneweg, und wenn es eine Strategieabteilung ist oder hoffentlich ein Product Owner oder Product Manager selbst, hier eine Wertbetrachtung haben konnte.
Ich möchte da vielleicht noch mal einen anderen Gedanken auch zusätzlich noch reinwerfen. Es kommt ja in einer Organisation auch immer sehr stark darauf an, wie ernst man sich selber nimmt. Und ich meine das jetzt so spitz, wie ich das jetzt gerade formuliert habe. Wenn ansonsten zum Beispiel von Deadlines gesprochen wird, und erstens, dass nur politisch gewürfelte Termine sind und nicht wirklich jemand dead ist oder wir mit dem Produkt nicht dead sind, sondern das nur so als politischer Hebel benutzt wird. Und vielleicht im zweiten Schritt sogar, wenn diese vermeintlichen Deadlines gerissen werden, noch nicht mal eine Konsequenz daraus entsteht, finde ich nämlich auch schrecklich, konsequenzloses Verhalten, dann, so meine ich das, nimmt sich die Organisation offensichtlich mit ihren Mechanismen nicht selber wirklich ernst. Und das ist sehr nah an diesen Cost-of-Delay-Diskussionen auch dran. Also wenn ich dieses den Begriff Cost-of-Delay oder auch Jobs First nur so als politisches Machtmittel in die Diskussion reinwerfe, ja, hast du mal darüber nachgedacht, was wir hier für eine Cost-of-Delay haben, wenn wir das und das nicht machen, und dann aber vielleicht sogar doch was anderes entschieden wird, naja, dann ist die Frage, ob ich es nicht auch sonst lassen kann. Oder ob ich umgekehrt diese Cost-of-Delay, also gerade wenn ich sie sehr detailliert zu berechnen, wenn ich mich auch wirklich dann daran halte, ne? Das, ich weiß nicht. Also wie gehst du mit Cost of Delay um oder was hast du vielleicht in der Praxis schon gesehen? Lass uns doch mal zu dem Bereich noch kommen.
Also was ich selber viel zu oft hatte, ist das Thema Unsicherheit. Weil klar, es geht hier immer um Prognosen und was ich eigentlich glaube, wie das so hinter sein wird. Und genauso wie ich eben bei den Arbeitskosten grob immer sage, 500 intern, 1000 extern, vielleicht mittlerweile auch nicht mehr wegen Remote-Arbeit und so weiter, ist mir auch erstmal egal, aber ich brauche halt Annäherungswerte, mit denen ich arbeiten kann. Und diese Annäherungswerte, die ich mir halt irgendwoher ziehe, die kann ich natürlich auch sagen, die verwende ich jetzt, aber ich kommuniziere sie vor allem. Ich mache es transparent, was ich hier habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann zwar auch über die grundlegenden Daten diskutieren kann, aber gerade dann, wenn ich eine Excel oder Google Sheets oder was auch immer habe, dann versuche ich das so zu bauen, dass ich halt irgendwo, zum Beispiel jetzt bei Arbeitskosten, eine gemeinsame Variable habe oder eine Zelle, die referenziert wird, sodass ich das dann einfach einstellen kann und dann ändert sich halt meine Prio, die ich vielleicht in dieser Tabelle habe. Also ich kann damit rechnen, ich kann damit arbeiten, dann reden wir aber nicht mehr über die Methode und so ähnliches, sondern über die konkreten Werte. Und das, diese Diskussion über Unsicherheiten, die wir vielleicht haben, weil wir jetzt hier Annäherungswerte benutzen, zum Beispiel auch, wenn wir diese Initiativen machen, wie sehr wird das auf Kundenzufriedenheit einzahlen oder ähnliches, ne? Oder wenn wir so einen Kram machen, wie wir nehmen den NPS als Messinstrument, als Metrik und wollen den halt irgendwie hochmachen, was glauben wir, welchen Einfluss hat es da drauf oder ähnliches, Annäherungswerte. Und ich finde es in Ordnung, Annäherungswerte zu haben, solange man eben auch drüber redet.
Ein gutes Stichwort ist drüber reden. Ich denke mal so ein bisschen an die Stakeholder-Arbeit. Ne? Da finde ich, ist COD, also Cost of Delay, gut nutzbar. Und zwar ja als Grundlage für die Diskussion, als Grundlage fürs Gespräch, eben diese Dimension Verzögerungskosten mit reinzunehmen in die Diskussion mit Stakeholdern. Gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen, was du eben gesagt hast, das explizit zu machen, was das denn wirklich, was wir glauben, was es bedeutet, wenn wir hier ein Projekt, ein Feature, ein Produkt verzögern. Und dann wäre mein Tipp da aber auch eben, ja, das zu dokumentieren. Ne? Wir nehmen an, dass eine Verzögerung von einem Monat das und das bedeutet. Das sind Hypothesen, die da im Endeffekt hinterstehen. Das ist genauso, wie ich empfehlen kann, immer zu sagen, okay, was ist denn der übliche Warenkorbwert? Was ist denn die übliche Conversion Rate? Was ist denn die, keine Ahnung, was ist der Wert eines oder von, sagen wir mal, 1000 neuen LinkedIn-Followern für eine Firma oder von 100 Newsletter-Signups? Was ist der Wert einer Subscription in einem SaaS-Modell und so, ne? Da gibt's ja Erfahrungswerte und die müssen nicht richtig sein, so wie wir es oben schon mal gesagt haben, aber die müssen hinreichend gut genug sein, um in Diskussionen im Rahmen der Stakeholder-Community Einzug zu erreichen.
Dann gehe ich sogar noch ein bisschen weiter. Stakeholder-Community klingt immer so, als müssten das halt so bestimmte Rollen sein und so weiter. Da haben wir auch an verschiedenen Stellen schon drüber gesprochen. Für mich ist es wichtig, dass wir auch klar haben, im Kontext mit vielen Teams, die am gleichen Produktumfeld, gleiche Kommunikation und so weiter halt betreiben müssen, dass die miteinander reden. Also ich glaube, es ist wichtig, eine Zusammenarbeit mit anderen Teams zu haben, damit sowas wie Cost of Delay auch halt in der Organisation halbwegs kompatibel zumindest zueinander besprochen und diskutiert wird, weil diese Stakeholder, die ich bei mir habe, die sind vielleicht auch Stakeholder bei dir. Und wenn dein Team da andersrum geht als mein Team, haben wir ein Problem, weil die Stakeholder dann nämlich nicht nur eine Sprache lernen, sondern mehrere Sprachen. Und wenn ich dann 30, 40, 50 Teams habe, müssen die sehr viele Sprachen lernen. Und das wird herausfordernd. Und ich glaube, was auch mega hilfreich ist, mit den Finance-Leuten, also mit den Leuten, die mit den finanziellen Daten des Unternehmens zusammenhängen, da auch mal drüber zu sprechen, wie bestimmte Sachen kalkuliert werden können. Also, wir hatten das jetzt ja schon mehrfach, ne, mit den Arbeitskosten pro Tag. Mega fair. Ich brauche nicht von irgendeiner speziellen Person, sondern ganz allgemein. Ich kalkuliere das dann auch gerne nicht nur für Softwareentwickelnde oder für Produktteams, sondern ganz allgemein für Mitarbeitende unserer Organisation. Wie teuer sind die uns eigentlich? Nicht auf einen Cent genau, auf 100 Euro genau, reicht mir schon. Aber das frage ich gerne bei Finance an. Oder auch, wenn man verschiedene Optionen hat, du hast gerade Subscriptions gesagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Free, Basic, Premium, was bleibt denn bei den Sachen wie wo hängen? Also ich muss diese Finanzflüsse so ein bisschen verstanden haben und das muss ich gar nicht so viel selber können, aber zumindest ableiten können. Aber die Kernkompetenz liegt bei anderen Menschen und mit denen sollte ich zusammenarbeiten, um gerade dann Cost of Delay gut kalkulieren zu können oder es mir vielleicht sogar einfach kalkulieren lassen zu können. Hm.
Dann lass uns zum Abschluss der Folge doch mal zu ein paar Tipps kommen. Wie üblich. Wenn man jetzt also mit dem Konzept oder der Methode Cost of Delay starten möchte, was würden wir da so empfehlen?
Ich fange gern mit etwas an, das eben schon so ein bisschen kam bei dem Umgang mit Unsicherheiten, nämlich am besten startet mit einfachen Annahmen. Es ist immer besser, mit irgendwelchen Annahmen zu starten, als komplett frei zu sein, weil dann ändern sich die Annahmen sozusagen von Fall zu Fall zu Fall zu Fall, sprich zu jedem einzelnen Story, zu jeder einzelnen Initiative. Aber zu sagen, ich habe bestimmte Annahmen, die schreibe ich jetzt mal auf, daran richte ich mich aus. Also daran richte ich mich aus. Wenn ich dann aber merke, dass diese Annahmen nicht ganz zutreffen, dann kann ich das natürlich verbessern, aber eben iterativ, wie ich auch mein Produkt hier weiterentwickle, iterativ. Wenn ich also neue Erkenntnisse habe, überarbeite ich die Sachen und dann kalkuliere ich eben meinen Cost of Delay neu, weil vielleicht habe ich jetzt Erkenntnisse aus dem einen Sprint, die ich jetzt in den nächsten Sprints überführen kann.
Ja, mein Tipp ist fast noch sogar einen Schritt weit vorgelagert zu dem. Fangt überhaupt damit an. Ne? Fangt, so wie du sagst, mit einfachen Annahmen an und ich formuliere es mal anders, überhöht oder verkompliziert diese Berechnung nicht. Versucht da nicht zu wissenschaftlich erstmal ranzugehen, sondern macht überhaupt erstmal Erfahrungen oder fragt euch, geht mal überhaupt in euch, jetzt gerade zu Beginn des Jahres ja eh nie schlecht, was sind denn für Auswirkungen zu erwarten, wenn mein Release, mein Produkt, mein Feature eben später kommen? Und in vielen Kontexten denkt man so gemeinhin, naja, kommt halt ein Sprint später, so what? Ne? Weil wir liefern ja sowieso vielleicht nicht kontinuierlich aus, sondern nur alle 6 Wochen und so. Na gut, aber was kostet es, wenn ein Feature eben 6 Wochen später kommt? Und dann gibt es immer noch viele Umfelder, wo man sagt, ja, die müssen das ja nutzen, in einem B2B-Kontext vielleicht. Das hat ja eh nichts damit zu tun. Da würde ich als erstes mal reingehen, so ein bisschen tiefer graben und überlegen, was könnte denn eine Auswirkung dessen sein? Ich glaube, das ist ganz wesentlich, weil wenige Produkte sind so offensichtlich wie, weiß nicht, ne, Weihnachtsgeschenke, Silvesterraketen oder Produkt, was zu einer Messe fertig sein muss. Da ist die Cost of Delay sehr offensichtlich. Ich glaube, gerade bei diesen nicht offensichtlichen Produkten geht es darum, sich mal Zeit zu nehmen, Ruhe zu nehmen und mal reinzudenken, was könnte das denn bei uns sein? Und daraus dann letztlich auch Produktprinzipien abzuleiten. Das wäre vielleicht sogar noch ein zweiter Tipp hinten dran. Was ist uns wichtiger, ne? Eher schnell das rauszubringen und damit die Cost of Delay gering zu halten oder eben möglichst perfekt das zu haben. Was ist im Zweifel wichtiger? Geringe Cost of Delay oder Perfektionsgrad?
Dann gebe ich noch einen letzten Tipp, der eigentlich fast schon Quatsch ist, ihn nochmal zu wiederholen, aber es ist mir trotzdem wichtig, deswegen mache ich es einfach. Ich glaube halt, dass so eine Bewertung, die wir durchführen, regelmäßig aktualisiert werden muss. Ja, du hast jetzt gerade was gesagt und so weiter. Wir haben quasi auch im Sprechen merken wir, es gibt noch viel mehr und wir lernen eigentlich auch immer weiter mit dem, was wir erfahren, was wir auch vielleicht selber bauen und so weiter. So kann sich dann auch eine Cost-of-Delay-Betrachtung einfach auch ändern im Laufe der Zeit. Und sich dessen bewusst zu sein, dass sich das ändert, wie alle anderen Daten auch, und dann auch zum Beispiel Termin in seinen Kalender einen Eintrag zu machen oder irgendwo eine To-Do-Liste zu führen, wie auch immer, zu sagen, ich muss nochmal drauf schauen, ob das immer noch so ist. Ne? Vielleicht sind die sogar höher geworden. Vielleicht sind die aber auch schon obsolet geworden und vielleicht soll ich das Feature auch schon gar nicht mehr bauen.
Ja, prima. Auch eine wichtige Sache, das nochmal zu erwähnen, auch wenn es nochmal wiederholt ist. Und ich finde, in der Diskussion merkt man jetzt, dass dieses Thema Cost of Delay ziemlich nah dran an der ganzen Thematik Produktstrategie auch ist. Ne? Also was ist mir wichtiger? Schnelligkeit oder Genauigkeit etc.? Wie will ich auf diesem Markt spielen? Das steckt da für mich genauso drin wie ein sehr pures Priorisierungsinstrument. Insofern hoffe ich, dass wir mit der Folge ein paar kleine Impulse setzen konnten und lade euch ein, für euer eigenes Produkt, für euren eigenen Service das Thema Cost of Delay mal zu ergründen. Vielen Dank, Dominik, für das Gespräch dazu.
Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.